HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Ja, guten Morgen. Wir wollen Sie motivieren, wir wollen Sie inspirieren und wir wollen, dass Sie nach diesen 2 Stunden Bäume ausreißen und das Gefühl haben, ja, auch ich kann alles schaffen, genauso wie unser Gast heute, Tan Challa. Er ist Comedian, er ist Buchautor, er ist Rollstuhlfahrer und ich glaube, in ihm steckt so eine fette Portion Willenskraft, sein unbändiger Humor, seine Lebenslust und er hat es einfach vermieden, unter die Räder zu kommen. Und wer Tan Challa noch nicht gehört hat, hier ist eine kleine Kostprobe.
Meine Lieblingsfrage übrigens, das ist kein Scheiß, jetzt kann ich es endlich mal sagen, ist mir in Köln passiert. Und dann kam so ein Typ auf mich zu, super sympathisch, so ein richtiger Kölner. Und er sagt, hör mal, mein Junge, ich hab dich schon da drüben beobachtet. Du machst eigentlich einen ganz sympathischen Eindruck. Hast du schon mal versucht zu laufen? Nee, keine Zeit, bin viel unterwegs hier mit Comedy. Da vergisst man das schon mal.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und ich bin hier mal der persönliche Wake-up-Call. Good morning.
Guten Morgen.
Hallo. Guten Morgen.
Hallo Bärbel.
Oh,
hallo.
Jetzt klingst du ja schon ein bisschen klarer. Ich muss ehrlich sagen, ich habe dich ja schon vor einer Stunde angerufen. Da waren deine Stimmbänder noch ein bisschen belegt. Da habe ich mir schon Sorgen gemacht.
Ja, ich war auch tatsächlich
Party lang.
Ja, sehr überrascht auch. Ich war noch im Halbschlaf gewesen so ein bisschen und dann hat das Telefon geklingelt. Nummer kenne ich gar nicht. Und dann, ja, hier ist Bärbel Schäfer. Ich wollte nur sagen, bist du schon wach? Und ich dachte mir so, welcher von meinen Freunden will mich denn jetzt verarschen hier? Also das war ein schöner, kannst du eigentlich jeden Morgen machen, aber ich glaube, du hast auch sonst
mache ich gerne. Ich wecke die Kids aber ein bisschen eher, die müssen zur Schule. Und wenn du dann auf Tour bist, ja, als Comedian, als Buchautor oder als was auch immer, dann ärgerst du dich vielleicht irgendwann. Aber
ja,
ruf mich an.
Ja, das machen wir so, super.
Also Bülent Ceylan, Dieter Nuhr, Nightwash, das sind ja viele Fernsehformate. Und liebe HR3-Hörer, meinen heutigen Gast haben Sie sicherlich schon mal als Gast in einem dieser Sendungen erleben können. Tan Challa ist ein Mann mit vielen Talenten, Leistungssportler, Einzelkind, Nachbar, Sohn, Model, Comedian, Rollstuhlfahrer und seit neuestem auch Buchautor. Gratulation.
Ja, vielen Dank. Dankeschön. Einzelkind ist großartig. Das ist eine Leistung. Ne? Das muss man erstmal schaffen.
Ja. Ja,
gerade
genau.
Als Türke. Es ist wirklich eher untypisch. Ne?
Stimmt. Ich war gestern im Krankenhaus, habe meine Mutter besucht und nebenan liegt eine türkischstämmige Frau. Und das Zimmer ist nicht übermäßig groß, aber es war wenig Platz.
Es waren
die ganze
alle da. Ja.
Waren wirklich alle da. Aber das Gute war, es gab sehr viel zu essen.
Ja, das glaube ich. Wir teilen ganz gerne, glaube ich.
Ja, genau.
Sehr gut, sehr gut.
Es gibt ja wenig, was vielleicht auch du in deinem Leben so zum ersten Mal machst, aber das erste Mal ein Buch rausgeben. Wie fühlt sich das denn an?
Wahnsinnig interessant, vor allem es dann auch zu lesen, wenn man fertig ist und dann so eine eigene Zeitreise quasi zu unternehmen, das ist schon sehr spannend. Das Schreiben an sich war schon spannend genug, aber das dann am Ende nochmal zu lesen und während man es liest tatsächlich auch zu sagen, also hoffentlich interessiert das die Leute überhaupt, weil man selber sich natürlich denkt, naja, das ist ja eigentlich so ganz normal alles, was dir da passiert ist, aber scheint ganz gut angenommen zu werden, also freut mich sehr.
Also das heißt, man liest es nochmal anders als zu dem Zeitpunkt, als du es, ich gehe jetzt mal davon aus, Klammer auf, selbst geschrieben, Klammer zu hast.
Ja, total. Wenn man es im Schreibwahn, das Problem ist ja auch beim Buchschreiben, es war ja das erste Mal, mal abgesehen von den technischen Bedingungen, die man ja hat, wo das dann alles 20 Mal hin und her geht mit dem Lektoriat, wo man sagt, oh, also man selber denkt, ich habe jetzt die
Du
Grenze.
Denkst, du bist fertig und dann geht es eigentlich erst los mit diesem ganzen Kleinscheiß.
Absolut. Man denkt auch, man ist an den Grenzen seiner Genialität angekommen, indem man so ein Zitat oder irgendwas geschrieben hat und dann kommt das zurück und ja, also das ist jetzt so ruhig nochmal ein bisschen anders. Dann hat man das Gefühl, man verschlimmbessert ist und dann kommt aber zurück, großartig, so nehmen wir es. Und ich so, oh. Du kannst dich auch nicht hinsetzen und sagen, ich schreibe jetzt, das funktioniert nicht. Die Muse küsst dich beim Autofahren, wenn du gerade irgendwie überhaupt nicht kannst, wenn du in einem Meeting bist und jemand dir was erzählt, dann denkst du, Entschuldigung, ganz kurz, ich muss mal hier was aufschreiben.
Ich schreibe nämlich gerade ein Buch.
Ja, genau. Und so hat das tatsächlich abgelaufen. Ja.
Ja, genau. Jetzt sind ja heute viele noch, wahrscheinlich liegen die irgendwie noch gemütlich im Bett oder sitzen am Frühstückstisch, wenn die uns zuhören. Wenn du morgens aufstehst und ich gehe mal davon aus, dein Rollstuhl steht in der Nähe deines Bettes. Ist dein Aufstehen anders als bei mir? Dauert das irgendwie länger? Hast du dann einen anderen Ablauf und ein anderes Prozedere?
Ja, es ist halt eigentlich wie bei anderen auch. Ne? Also ich stehe halt auch mal mit dem falschen Rad auf. Also es kann sein, dass die Laune nicht so gut ist. Das Aufstehen an sich ist halt...
Ist es auch das linke Rad, wie bei uns der linke Fuß?
Es ist, ja, tatsächlich. Was immer wichtig ist bei mir, ist, dass die Bremsen angezogen sind. Das vergesse ich manchmal, wenn ich abends ins Bett gehe, weil wenn ich ohne Bremsen vor meinem Bett in den Rollstuhl jumpe, dann kann das sein, dass das Ding mal zurückrollt und die Wand hinter dem Stuhl, wo ich quasi den immer aufstehe, die ist sehr renovierungsbedürftig mittlerweile. Also ein paar Mal gegen den Ballert.
Also es waren viele Abende, wo du nicht bei bei klarem Kopf dann ins Bett gefallen bist. Wir wollen heute reden über dich eben auch mit deinem Blick auf das Leben auf der einen Seite im Rollstuhl, denn Rollt bei mir heißt ja dein aktuelles erstes Buch. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass da noch viele folgen werden. Und den Blick eben auf Nichtbehinderte. Und ich freue mich, dass du heute mein Gast bist hier im HR3 Sonntagstalk, Tanchala. Und wir verbringen die nächsten beiden Stunden miteinander. Was ist denn der Grund, warum du im Rollstuhl gelandet bist?
Bei mir wurde eine angeborene Rückenmarkserkrankung festgestellt. Also quasi kurz nach der Geburt kam die Diagnose Spina Bifida, was so viel bedeutet wie offener Rücken. Das Rückenmark hat sich nicht richtig geschlossen. Also die Nerven, die zu den Beinen gehen, sind da etwas eingeschränkt.
Kann man das sagen, wie viele Kinder von wie vielen haben diese Diagnose bei der Geburt?
Also es ist tatsächlich so, dass jedes, ich glaube, tausendste Kind, wenn ich das jetzt richtig irgendwie im Kopf habe, hat. Viele wissen es auch gar nicht, weil es gar nicht sichtbar ist, je nachdem, wie offen die ganze Geschichte ist. Es kann aber auch sein, dass ich mich jetzt mit der Zahl geirrt habe. Ich habe irgendwie so eine Zahl irgendwie in Erinnerung gehabt. Das Problem damals war, also ich bin ja 1980 geboren, dass es noch nicht so gut diagnostizierbar war. Also die haben dann irgendwie, die Ärzte haben meinen Eltern gesagt, ihr Sohn wird wahrscheinlich irgendwann mal im Rollstuhl sitzen. Und irgendwann mal ist natürlich eine sehr vage Aussage, wo man erstmal nichts mit anfangen kann.
Ja, und auch eine schwierige Situation für Eltern, denn wenn du deinen Sohn in den Händen hältst, dann ist man ja stolz und eigentlich überflutet mit Glück. Weißt du, was das mit deinen Eltern gemacht hat, diese Diagnose?
Das war tatsächlich sehr niederschmetternd. Also meine Eltern haben mir im Nachhinein, also jetzt, wo ich sehr, sehr gut damit klarkomme, es ist gar nicht so lange her, da haben die mir erzählt, dass die tagelang nicht mehr schlafen konnten. Also das war wirklich eine schockierende Meldung. Jetzt im Nachhinein hätten sie gewusst, hätten sie einen Blick in die Zukunft geworfen und gesehen, wie das sich dann doch alles entwickelt, dann wäre es wahrscheinlich nicht so gewesen. Aber jeder, der Kinder hat, kann sich das bestimmt irgendwie, kann sich da reinfühlen, wie es ist, wenn man ein Kind bekommt und dann erstmal so eine Meldung kommt, ihr Kind hat so und so und dann egal was dann kommt, das ist, glaube ich, schlimm. Und das war erstmal eine ganz, ganz schwierige Phase für meine Eltern, weil man halt einfach nicht absehen konnte, was ist das überhaupt und wo führt das Ganze hin?
Ja, und wenn du dieses Damoklesschwert über dir hast als Familie, dass du irgendwann im Rollstuhl landest, hast du ja wahrscheinlich das Gefühl, du willst dir in irgendwie 3 Lagen Schaumstoff und 5 Skianzüge dich packen, ja, damit du gepolstert durch das Leben gehst. Bist du denn besonders mit so einem damals schon in den 80ern Helikopter-Elternblick dann aufgewachsen? Du durftest dies nicht, du durftest das nicht oder war alles möglich?
Ich war tatsächlich sehr, sehr wohl behütet tatsächlich. Ich habe letztens mit einem Kollegen...
Spring nicht vom Bett.
Ich spring nicht vom Bett, genau. Also ich habe witzigerweise letztens mit einem Kollegen gesprochen, der irgendwie auch, der ist auch Einziger, einer meiner besten Freunde, ist aber Deutscher und das irgendwie ist auch Einziger. Und wir sind beide sehr allergisch gegen alles. Und wir haben das irgendwie mal versucht zu eruieren. Also gucken, wieso ist denn eigentlich alles und er ist noch schlimmer eigentlich als ich. Und
also von Nüssen bis Milch, so alles, was man sich, Bienen, Mückenstichen, alles.
Eigentlich müssten wir wirklich, können wir nur noch in so einem Zelt überleben. Also es ist... Und dann haben wir mal drüber gesprochen, warum das so ist. Und eigentlich sind wir dann irgendwann drauf gekommen, ich glaube, es ist wirklich so, dass unsere Eltern uns damals mit dem Löffel, mit dem sie uns gefüttert haben, noch vorher nochmal mit Sagrotan eingesprüht haben. Also von daher, da kann man mal so ein bisschen sehen. Und genauso war es auch. Ja, also es wurde schon sehr, sehr auf mich aufgepasst. Und Einzelkind ja auch deswegen, so erklärt sich das Ganze auch, meine Eltern wussten natürlich nicht, wie viel Aufmerksamkeit braucht dieser Junge jetzt mit dieser Behinderung. Also werden wir keine weiteren Kinder auf die Welt bringen, damit wir uns halt um ihn kümmern können.
Aber man muss es eben nochmal sagen, es ist ja eine physische Einschränkung. Wenn du jetzt sagst, ab dem unteren Rücken, dann leiten die Nerven die Informationen nicht weiter in die Beine und damit natürlich auch nicht in die Füße. Und dieser Impuls, dieser Befehl, aufstehen, laufen, Tan, der kommt ja nicht unten an. Spürst du denn noch was oder bis wohin spürst du was?
Genau, man muss auch dazu sagen, dass es ja ein schleichender Prozess war. Also diese Krankheit oder diese Lähmung der Beine wird erst mit dem Wachstum schlimmer. Ich konnte zum Beispiel sehr gut laufen, bis ich ungefähr 12, 13 war und dann habe ich langsam gemerkt, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Also das hat man halt anhand von Kleinigkeiten.
Wie hast du das gemerkt?
Subjektiv eigentlich gar nicht. Ich habe es wirklich gesehen. Also ich hatte, man muss sich ja so vorstellen, dass es eine ganz klare, sichtbare Gehbehinderung war.
Mhm. Und also du konntest gehen, aber bist gegangen wie... Wer
genau, sah aus wie ein angeschossener Bär, so ungefähr, muss man sich das vorstellen. Also schon, man hat schon gesehen, dass es ein starkes Schwanken des Oberkörpers ist, weil die Wirbelsäule halt auch sehr schief war. Das war so ein starkes Humpeln eigentlich. Und da habe ich selber gemerkt, wenn ich zum Beispiel in der Schule auf Wanderung war, dann ist man ganz vorne gestartet und kam aber immer als Letzter an und man hat das irgendwie nicht richtig verstanden, warum eigentlich. aber dann auch bei so Sachen wie, wenn die Mitschüler irgendwie oder die Kindergartenkollegen immer erzählt haben, ja, gestern waren wir wieder auf dem Spielplatz und dann schwimmen und ich dann, ja, und ich war wieder beim Arzt, da hat man schon gemerkt, dass
hast du richtig gepunktet.
Ja, ja, total. Also man hat sich auch früher angefangen.
Darf ich mal mitkommen?
Ja, genau. Und vor allem hat man früher angefangen, sich als
welche
Person
Nummer
wahrzunehmen.
Welche Nummer hattest du beim Arzt? Ja, genau. Gab's, ich meine, wir lachen jetzt auch ein bisschen drüber, komm, du bist Comedian, aber gab es sowas wie Mobbing und gab es Hänseleien, wenn du sagst, du gehst ein bisschen schwanken wie so ein Bär?
Ja, also natürlich, wir waren Kinder, ne? Das ist nicht zu verhindern. Kinder sind grausam und das war natürlich schon so, dass man es versucht hat. Ich habe aber sehr, sehr schnell festgestellt, dass je dominanter die Person ist, also je stärker du als Person auftrittst, umso weiter rückt diese Behinderung in den Hintergrund.
Und das war der Aufstieg zu deiner Karriere als Sandkastenboss im Kindergarten. Das musst du mir gleich erzählen.
Das mache ich.
Okay, Tanjala ist heute unser Gast des Tages. Ich freue mich, dass du da bist und wir heute den Vormittag verbringen. Unser HR3 Sonntagsgast und ich bin Bärbel Schäfer. Ob The Voice oder The Masked Singer, viele von uns finden es faszinierend, Menschen singen zu hören und sie dabei nicht zu sehen. So ist das jetzt auch bei uns beiden, lieber Tanjala. Du bist in Hannover gerade an diesem Sonntagmorgen, ich bin in Frankfurt und wir verbringen den Sonntagmorgen miteinander. Wer dich nicht kennt, wie würdest du dich beschreiben? Bülent Ceylan weiß man als Comedian, lange Haare.
Ja, stimmt.
Was ist dein Markenzeichen?
Völlig, völlig eindeutig. Ganz, ganz klar sind es meine kurzen Haare. Nein, es ist
dein fantastisches Lächeln.
Ja, genau.
Deine durchtrainierten Arme.
Ja, genau, das stimmt. Nein, als Schweizer Taschenmesser der Minderheiten, als Türke und Rollstuhlfahrer hat man natürlich da auch, ja, ich meine, das eine Alleinstellungsmerkmal, sage ich mal so, weil Stand-up-Comedian zu sein im Rollstuhl ist natürlich schon Comedy an sich, ne?
Schafft irgendwie eine ganz neue Begrifflichkeit, ne? Sit-down-Comedy heißt es dann oder Sit-in ist für dich dann eigentlich eher besser.
Das wäre so, das Sit-up-Comedy irgendwie sowas, ja, vielleicht ist das ein neues Genre, muss man einfach mal.
Wir haben gerade noch mal eben drüber gesprochen, wie das ist, wenn man aufwächst als Kind mit der Diagnose Spina Bifida und du konntest bis zu deinem 16. Lebensjahr ja laufen mit Einschränkung, also so ein bisschen schwanken hast du das beschrieben, aber gehen ging, wohl wissend, dass du irgendwann im Rollstuhl wirst sitzen müssen und wir haben gesagt, Kinder sind grausam und wenn man klein ist, dann spielt natürlich dieses Laufen, Rennen, Klettern andauern eine so präsente Rolle, das nimmt ja bei uns Erwachsenen dann irgendwann auch mal ein bisschen ab und du hast gesagt, es hilft, wenn man sich klar durchsetzen kann und das hast du schon im Kindergarten gemerkt.
Ja, das hat man sehr, sehr schnell wahrgenommen. Man musste irgendwo so ein bisschen sich auch in den Vordergrund tun, damit man halt eben die Behinderung klein gemacht hat und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also wenn man im Sandkasten die Sandkasten-Gang gegründet hat, um dann das Blockhaus zu übernehmen, da habe ich schon gemerkt, aha, okay, das ging dann weiter in der Schule, dann habe ich immer geguckt, ja, wie kannst du ja eigentlich Klassensprecher werden? Das war ja schon fast Politik im Juniorbereich. Da habe ich halt schnell gemerkt, ja, die Behinderung muss nicht immer gleich nur von Nachteil sein. Du musst dich aber erstmal von Minus auf Neutral hocharbeiten, wo die anderen schon mal von Anfang an sind. Gibt
ist
natürlich
das
auch ein bisschen
so?
Ehrgeiz. Ja, absolut. Also das merke ich auch. Also man, viele denken, wie ist das denn als Rollstuhlfahrer in der Öffentlichkeit oder in den Medien? Hast du da nicht auch Vorteile? Und ich glaube, nicht unbedingt. Man hat zwar dieses Alleinstellungsmerkmal und das ist auch erstmal interessant, aber man merkt trotzdem, dass es immer noch so eine gewisse Vorsicht gibt und es gibt Berührungsängste. Das ist wie im Alltag, wie im Leben auch. Und gerade in den Medien, weil man dann natürlich vielleicht gesellschaftlich gesehen eben nicht so repräsentativ ist oder so perfekt, wird da immer noch mit Vorsicht
ja, und du bist ja eben nicht nur der Rollstuhlfahrer, du bist ja eben so vieles mehr, ja, also von daher kann ich mir vorstellen, ist das immer wie so ein bisschen wie so ein rosa Elefant, der im Zimmer steht und keiner will das ansprechen.
Genau, und das ist genau wie im Alltag, wie auch auf der Bühne, da ist nämlich genau das Problem, man hat das Gefühl, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo hinkomme, wo viele Leute sind, bevor ich nicht gesagt habe, warum ich im Rollstuhl bin, ist eine gewisse Unsicherheit da. Und erst danach ist es dann, ah, okay, gut. Das kann man aber auch irgendwann mal verhindern, also dass man sich rechtfertigen muss. Ich glaube, wenn man halt einfach von der Art her sehr, sehr offen und locker ist. Und das, dann sind die Leute auch sicherer und dann kommt diese Frage auch nicht
aber
so schnell.
Aber das musst du eben immer liefern.
Genau, man kann sich nie irgendwie
stell
dich mal ausruhen.
Anstrengend vor.
Absolut, absolut. Man hat immer diesen unterbewussten Druck. Entweder liefere ich oder ich erkläre es erstmal, warum es so ist. Und sonst wirst du hier nicht weiterkommen.
Was ändert das dann, wenn du es erklärst? Was wäre der Unterschied zum Beispiel zu einem Unfall?
für mich selber erstmal ist es sowieso schon mal so, dass ein Unfall, glaube ich, weitaus schlimmer wäre, weil wenn ich jetzt ganz normal laufen kann, mich überhaupt nicht mit diesem Thema befassen kann und dann aufwache im Krankenhaus und nicht mehr laufen kann, von einem Tag auf den anderen, ist es, glaube ich, wirklich nochmal schwieriger und auch schlimmer. Und durch diesen schleichenden Prozess kann man sich natürlich sehr darauf einstellen. Der Begriff Rollstuhl ist natürlich auch sehr, wenn man damit nichts zu tun hat, erstmal auch sehr widersprüchlich. Ne? Also es rollt und gleichzeitig ist es ein Stuhl. Also man soll irgendwie den ganzen Tag drin sitzen und gleichzeitig die Oma damit besuchen fahren. Also Rollstuhl ist auch was sehr Endgültiges. Ich habe ja auch eine lange Phase gehabt, wo ich wirklich mit Krücken gelaufen bin, weil Krücken konnte man ja noch erklären, ja, ich habe mich verletzt, ich habe Snowboard oder Kreuzbandriss ist auch super, weil das lange dauert. Ne? Da muss man sich nicht so schnell wieder was Neues einfallen lassen. Ist aber tatsächlich.
Ginge das heute noch, dass du mit Krücken rumläufst?
Das würde, rein theoretisch würde es gehen, ist aber halt super anstrengend und es ist auch unpraktisch. Man kann ja nichts machen. Man kann kein Handy in der Hand halten, man kann keine Einkaufstasche, man kann nichts machen. Also der Rollstuhl ist halt weitaus praktisch. Ah ja, absolut, absolut. Und das war schon nicht so einfach. Und wenn man das aber dann erklärt hat, dann habe ich mal das Gefühl gehabt, dass die Leute eher beruhigt daran, weil natürlich diese Frage immer im Raum steht und immer im Hinterkopf ist.
Ich denke manchmal, es ist, weil man sich nicht so in die Augen gucken kann. Also wenn viele jetzt mit dir sprechen, guck mal eher runter und du musst nach oben gucken. Kann das an dieser unterschiedlichen Blickrichtung auch liegen, dass Menschen verunsichert sind?
Das kann natürlich sein. Das ist für mich persönlich.
Oder ist das ein völlig absurder Gedanke für dich?
Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, du triffst da wirklich den Nagel auf den Kopf, weil ich finde zum Beispiel am allerschlimmsten, wenn mich jemand fragt, was ist denn für dich eigentlich das Unangenehmste am Rollstuhlfahrer da sein? Ganz ehrlich, es ist nicht das nicht laufen können. Es sind auch nicht irgendwelche Bürgersteige oder Stufen oder Treppen, das kann man alles lösen. Was nervig ist, ist tatsächlich dieses nach oben gucken müssen, weil man ist ja plötzlich auf der Perspektive eines Kindes wieder.
Ja, genau, eines Grundschülers fast, ne?
Richtig, genau. Also man soll sich mal vorstellen, wie ist das eigentlich, wenn sie ab morgen nur noch 1,50 Meter groß sind oder 1,40 Meter? Das ist erstmal eine andere Perspektive im wahrsten Sinne des Wortes.
Eigentlich brauchst du ja einen guten Physiotherapeuten, oder? Du
Absolut.
Musst ja immer hochgucken.
Ja, richtig. Und das merkt man tatsächlich auch. Also irgendwann, meine Physiotherapeutin sagt, das ist bei dir anders ausgeprägt als bei anderen, weil du ständig über Kopf Sport machst, nämlich nach oben gucken. Und das ist das Blöde daran. Man kann sich nicht immer überall hinsetzen. Also meine Mitmenschen können ja nicht immer in die Hocke gehen, wie die Supernanny und mit mir reden, als wenn sie mich gerade erziehen wollen. Ist ja auch blöd, ne?
Die Supernanny. Ja. Dieses Wort habe ich in meiner Hirn drin. Ich glaube, irgendwo ganz hinten.
Irgendwie.
Und jetzt schießt das so nach vorne mit so einem Lachreflex. Oh Mann, Tanchala, ich freue mich, dass du heute da bist. Wir reden gleich weiter und wir müssen noch mal sprechen, wie das tatsächlich ist, wenn man dann so Teenager ist und ist dann eben einfach unglaublich viel beim Arzt und eigentlich will man ja raus in die Welt und ist dann wieder so eng mit den Eltern verbandelt. Wir reden gleich weiter und in der Zwischenzeit, würde ich mal sagen, spielen wir ein bisschen Musik, oder?
Gerne.
Mein heutiger Gast ist der Comedian Tanchala, heute im hr3 Sonntagstalk. Er ist aufgewachsen mit der Diagnose Spina Bifida, das ist ein offener Rücken. Das hat ungefähr jeder Tausendste. Bei der Geburt kommt ein Kind mit dieser Krankheit auf die Welt. Und er hat ein Buch über sein Leben geschrieben, es heißt Rollt bei mir. Also immer dieses Augenzwinkern und Humor ist dann doch schon dabei, ne?
Ja, ist eine tolle Sprache, um so ein sensibles Thema zu transportieren. Und ich hoffe, dass das halt im Buch so rüberkommt. Das war mein größtes Ziel. Ich wollte gerne
ein
Buch schreiben mit wirklich in meiner Muttersprache, nämlich Humor, wie du sagst.
Dieses Augenzwinkern, hattest du das auch schon als Teenager, als absehbar wurde, das geht nicht mehr lange, so mit dem schwankenden Gang, mit den Krücken, hast du noch eine Phase überbrückt, als klar wurde, der Rollstuhl kommt immer näher?
Am Anfang noch ja, wo der Rollstuhl noch nicht so nah bei mir dran war, da war es eher so, dass ich war schon immer ein sehr ironischer, ein sarkastischer Typ auch und bin da mit viel Witz und Humor rangegangen. Aber je näher der Rollstuhl kam, umso tiefer hat es einen dann auch tatsächlich gerissen, weil man dann irgendwann wahrgenommen hat oder festgestellt hat, gut, jetzt bald bist du wahrscheinlich ein Vollzeit-Rollstuhlfahrer und dann sieht die Welt wieder ein bisschen anders aus.
Wie ändert das eigentlich eine Beziehung zu Eltern, wenn man in dieser Phase ist, so Abi-Phase, man bricht ja eigentlich raus ins Leben, man löst sich auch vom Elternhaus. Warst du in dieser Phase intensiver als vielleicht deine Freunde, Freundinnen angewiesen auf deine Eltern?
Ja, definitiv. Die Bindung war halt immer schon sehr stark, auch aufgrund der Fürsorglichkeit natürlich meiner Eltern, die sowieso schon mal gegeben ist, auch sogar ohne Behinderung. Meine Eltern sind von sich aus selber so aufgewachsen. Meine Mutter hat mir immer erzählt, dass wenn sie von draußen von der Schule kam, dass die ihre Mama ihre Pantoffeln vom Ofen gelegt hat, damit die warm sind. Also so sind meine Eltern aufgewachsen, genau. Und so haben sie es auch weitergegeben. Und wenn dann natürlich noch dazu kommt, dass der eigene Sohn eine Behinderung hat, also auch einen gewissen Mehraufwand an Aufmerksamkeit, dann kam natürlich eine Welle auf mich zu, die sehr, sehr, ja, eingebettet war. Und dadurch ist die Bindung sehr, sehr stark. Und so kam das halt auch, dass ich eben nicht so schnell flügge wurde und irgendwie aus dem Haus raus bin, sondern sogar nach wie vor in einem, im selben Haus wie meine Eltern lebe.
Haben Freunde eigentlich Interesse, wenn es jetzt nicht ein, jetzt das erste Mal ein Termin beim Arzt ist, sondern ich sage mal der 80., der 90. Termin, wirklich noch Interesse und wollen wissen, wie es dir dann geht? Oder stellt man da fest, während die die Welt entdecken, gibt es bei denen so ein bisschen Ermüdungserscheinungen, was dein Spina Bifida angeht?
Das Tolle daran ist, dass ich diese Frage eigentlich gar nicht so richtig beantworten kann, weil meine Freunde, auch meine Eltern, mein Umfeld, die haben mich das nicht so richtig spüren lassen. Das wurde halt als Selbstverständlichkeit wahrgenommen. Mhm. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie, also wenn man jetzt das erste Mal plötzlich den Rollstuhl dabei hatte, dann hat man gesagt, ja gut, ich stelle den mal kurz ins Auto. Und wenn man ihn in einer Woche wieder gebraucht hat, so war es ja am Anfang, dass der Stuhl halt immer öfter dann mitkam, dann hieß es, ja, brauchst du den Stuhl heute? Soll man einpacken, aus der Garage holen oder nicht? Und es war halt so eine, das wurde gar nicht so thematisiert. Also ich habe mich auch noch nie mit meinen Eltern zum Beispiel zusammengesetzt und mal so richtig darüber geredet. Das Thema wurde so auf eine sehr positive Art und Weise beiseite gelegt, weil es halt einmal nur mal so ist, wie es ist. Meine Freunde machen das ganz bewusst, auch wahrscheinlich taktisch, auch pädagogisch gesehen wahrscheinlich, um mich halt, um mir ein gutes Gefühl zu geben. Meine Eltern haben einfach, glaube ich, versucht, das aus einer gewissen Fürsorglichkeit von mir fernzuhalten.
Und trotzdem hast du ja jetzt ein Buch drüber geschrieben. Also dadurch steht es ja eben wieder mitten im Raum. Was war denn deine Motivation zu sagen, ich schreibe, rollt bei mir? Wenn du sagst, okay, für alle anderen in meinem Umfeld, die Menschen, die mir wichtig sind, die ich liebe, die mir nahe sind, mhm, und deine Beziehung zu deinen Eltern ist ja besonders intensiv. Was war dir denn nochmal wichtig, uns, den Lesern, damit auf den Weg zu geben?
Erstmal war ich, glaube ich, die letzten 4-5 Jahre wurde ich immer mal wieder auf ein Buch angesprochen, wo ich mir halt immer gesagt habe, naja, das ist ganz nett und so, aber ich kenne, wen interessiert das denn? Und das ist doch irgendwie gar nicht so. Für mich ist es natürlich eher normal gewesen. Und dann sind halt viele Sachen passiert mit dem Modeln, mit dem Basketball, mit dem Comedian-Dasein, wo ich gemerkt habe, ja, vielleicht kann man anderen Leuten damit halt auch einen gewissen, ja, Mut und eine Motivation mitgeben, weil natürlich ich auch sehr viel Glück hatte, das darf man auch nicht vergessen. Und wenn man eine schwierige Situation oder eine neue Lebenssituation geschwängert von Glück überwältigen kann, dann hat man auch eine gewisse Verantwortung, finde ich, das, mhm, weiterzugeben. Und wirklich ein absoluter Schlüsselmoment war tatsächlich, das war vor ungefähr 1,5 Jahren, da war ich in der Stadt Eis essen mit ein paar Kollegen und klar, durch die Comedy wird man auch mal erkannt und dann kommt auch mal jemand und fragt mal, machen wir mal ein Foto machen oder so. Und dann kam dann wieder jemand auf mich zu, so ein Riesentyp, 2 Meter hoch, 3 Meter breit.
Oh
und,
mein Gott, das klingt jetzt so, als wenn der dich mit dem Rolling gleich hochguckt.
Ich dachte auch, der wollte mich mitnehmen, ja, der wollte ein bisschen trainieren da. Nee, und dann mein Kumpel, der da mit mir saß, hat gesagt, hier, da kommt wieder einer, der will bestimmt ein Foto mit dem machen, weil der sah schon so aus. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich finde das auch super und ich finde das auch toll, dass die Leute das machen. Aber bei ihm, seinem Fall war es so, dass...
erstmal da ein großer Schatten kam.
Ja, ja, das ist ein Riesenschatten und wir haben auch zu früh geurteilt. Also der kam wirklich und hat sich neben mich gesetzt und hat gesagt, hi Tan, ich wollte mich mal bei dir bedanken. Und dann habe ich gesagt, wofür? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe einen Bruder, der sitzt auch im Rollstuhl, der ist 12 Jahre alt und der hatte Probleme in der Schule, der wurde nicht so anerkannt, weil er der einzige Rollstuhlfahrer in einer Schule war mit 2000 Schülern, wurde gemobbt und ist nicht gerne zur Schule gegangen. Und dann haben die in der Schule tatsächlich mal einen Comedy-Auftritt von mir gezeigt, so ein Video sich angeguckt.
Oh, wie
und
fantastisch ist das denn?
Super, mega. Und seitdem machen die Witze mit ihm und er macht die Witze und er ist total integriert und sie nennen ihn jetzt den Comedian. Und ich habe mir gedacht, wenn mich so eine Nachricht, wenn mich so eine schöne Sache erreicht, dann wie toll kann das, oder wie vielen anderen Leuten geht es denn noch so? Also vielleicht kann man das ja noch mehr streuen und so ein Buch hat natürlich nochmal ein ganz anderes Klientel.
Jetzt brauchst du aber eine Schule, die noch eine größere Aula hat, weil jetzt kannst du ja sagen, du hast schon vor 2000 Schülern gespielt.
Ja, das wäre schön, genau. Das wäre
lieber Tanchala, wir müssen gleich nochmal darüber reden, dass es eben auch nochmal eine Phase gab, dieses wirklich Annehmens der Krankheit. Und das hatte eben auch mit ein bisschen Decke über den Kopf ziehen und Abschotten zu tun. Vom Dreier springen kann mein Gast des Tages, glaube ich, nicht. Dreier werfen kriegt er aber super hin. Die Comedian und Autor Tanchala sitzt im Rollstuhl, ist aber ein begeisterter Basketballer. Und wir wollen aber, bevor wir auf diesen Sport kommen und warum die Chicago Bulls dich immer noch nicht kontaktiert haben, noch mal kurz darüber reden, was diese Diagnose, du hast es im Buch so geschrieben, 1 Sekunde, 2 Silben im Rollstuhl dann tatsächlich zu sitzen, was das mit einem macht. Kannst du dich noch an den Augenblick erinnern beim Arzt?
Ja, es war sehr unwirklich. Man hat da gesessen und hat sich gedacht, ja, was hat er jetzt eigentlich gesagt? Das ist ein bisschen, es ist, man geht da ja auch hin, weil man denkt, ja, da erzählt einem immer dasselbe und ich höre mir das jetzt auch nochmal an. Also ich war schon draußen. Also ich bin schon rausgegangen aus der Praxis. Und dann kam diese Aussage mit dem Rollstuhl und das soll sich nicht zu pathetisch anhören, aber das ist tatsächlich so ein bisschen so, als wenn man gesagt kriegt, naja, sie haben nur noch ein paar Monate zu leben. So hat sich das erstmal angefühlt, weil man gedacht hat, das alte Leben ist dann ja nach ein paar Monaten vorbei und wie ist das dann eigentlich? Also ja, und es, man hat ganz wirre Gedanken, also ganz, ganz rational auch. Wo kriege ich jetzt eigentlich einen Rollstuhl her? Bezahlt das die Krankenkasse? Und muss, wie oft muss man die Luft aufpumpen von den Reifen? Also solche Fragen sind mir da durch den Kopf geschossen.
So was ganz Praktisches. Wen hast du denn angerufen oder war jemand bei dir?
Ich war allein tatsächlich an dem Tag und bin dann raus und irgendwie war das genau dasselbe Gefühl wie damals, als ich bei meiner ersten Führerscheinprüfung durchgefallen bin. Da bin ich zur Telefonzelle gegangen. Gibt es heute nicht mehr, genau. Und dann habe ich meine Eltern angerufen und gesagt, ich bin durchgefallen. Und so ähnlich war das auch. Ich bin rausgegangen, habe meine Eltern angerufen und habe gesagt, ich werde bald im Rollstuhl sitzen. Und die Reaktion war witzigerweise genau dieselbe. Also damals beim Führerschein war es so, nicht so schlimm, das kriegen wir schon hin. Und eigentlich haben die genau dasselbe gesagt.
Und du hast es ja auch hinbekommen, aber bis du das annehmen konntest, diese endgültige Tatsache, dass du wahrscheinlich den Rest deines Lebens, man weiß ja nicht, was kluge Wissenschaftler noch erfinden werden, im Rollstuhl sitzen wirst, war ja auch eine Phase des, ich gehe nicht mehr raus, ich sehe kaum noch Freunde und ich schotte mich ein in der Wohnung der Eltern.
Absolut, ja. Das war wirklich so mit die schlimmste und schwierigste Phase, glaube ich, in meinem Leben. Es waren so 2,5, 3 Jahre, wo ich in eine tiefe Depression, kann man es eigentlich schon nennen, gefallen bin. Und sehr, sehr unheimlich die Phase gewesen, weil es einfach, eine Depression ist halt sehr ungreifbar. Das ist halt nicht wie ein gebrochener Arm, wo man zum Arzt geht und dann kriegt man
Gips. Das beschreibst du ja auch deutlich nochmal in deinem Buch, dass man das ernst nehmen soll, ne?
Absolut. Viele sagen das Wort einfach mal so, ich bin so depressiv oder es ist hier so eine depressive Stimme. Man muss echt sehr vorsichtig sein. Das ist sehr, sehr ernst. Es war sogar so ernst, dass ich irgendwann mir gesagt habe, es war wirklich so ein Moment beim Zähneputzen abends, da habe ich mir gedacht, ja, also irgendwie musst du das jetzt auch in den Griff kriegen, so, also weil für ewig kannst du so auch nicht leben. Und ich glaube, der schlimmste Moment für mich war tatsächlich, wo ich Leute verstanden habe. Also ich muss dazu sagen, ich war jetzt selber nicht suizidgefährdet, so weit würde ich nicht gehen, aber ich habe Leute verstanden auf einmal, die sich das Leben nehmen. Mhm. Weil man einfach sich sagt, ja, manchmal passieren Sachen, wenn die ewig so bleiben oder wenn man da nicht mehr rauskommt, dann ist tatsächlich die Alternative vielleicht nachvollziehbar. Und das war für mich, weil ich eigentlich ein sehr lebensbejahender Mensch bin, so
alarmierend. Was war denn dein Licht am Horizont, wenn du sagst, okay, du konntest das nachvollziehen, aber du warst selbst nicht lebensmüde? Was war dein Licht am Horizont?
Das war genau das Instrument, was ich brauchte, war irgendwas, was mich da wieder rauszieht. Und das Schlimme ist, man kann halt nicht irgendwie mit dem Finger schnipsen und sagen, jetzt, weiß ich nicht, kaufe ich mir eine Angel und Fischen ist auf einmal mein Leben, sondern was passiert dann halt einfach. Man muss, glaube ich, daran glauben. Und ich war dann wieder bei der Reha, ich glaube 2 Wochen nach diesem Zähneputzmoment, war ich bei der Reha wieder, Physiotherapie gemacht und da hat dann mal jemand zu mir gesagt, hier Mensch, ich kenne dich doch, du bist doch früher so ein begeisterter Basketballer gewesen, jetzt kannst du nicht mehr laufen, warum spielst du eigentlich nicht Rollstuhlbasketball? Ich habe zwar in dem Moment gedacht, naja, danke fürs Angebot, aber 5 Behinderte, die sich gegenseitig einen Ball gegen den Kopf werfen, habe ich keinen Bock drauf.
Das ist ja echt immer so krass. Und vor allen Dingen, dich hat man ja, wenn man sich so Interviews mit dir anguckt, da hast du immer gesagt, immer so dötsch, als Kind den Ball in der Hand gehabt und mit der anderen irgendwie Frühstücksei geöffnet.
Ja, ich war Basketball verrückt.
Es gab eigentlich nicht Tarn ohne Ball.
Das war wirklich so. Und tatsächlich,
Tannoball,
ja. Und als der Arzt das mir gesagt hat mit dem Rollstuhl, tatsächlich auch einer, jetzt wo du es sagst, das war auch einer der Gedanken, war nämlich, scheiße, ich kann nicht mehr Basketball spielen. Also das Laufen an sich war gar nicht für mich das größte Problem, sondern ich wollte Profi-Basketballer werden, wo ich niemals eine Chance gehabt hätte mit 1,78 und Gehbehinderung. Ne? Aber war dann so ein bisschen dieser Moment, wo mich dann eine Reha, der angesprochen hat, da wurde das angeschoben und dann irgendwann habe ich, glaube ich, im Fernsehen gesehen und habe gesagt, Rollstuhlbasketball, was ist das denn? Das ist ja ein genialer Sport, das ist ja eine Mischung aus Autoscooter und Basketball hier, die ballern sich gegenseitig in den Stuhl rein, glatze, tätowiert, breite Typen. Ich glaube, das mache ich doch.
Es gab dann eben eine Fernsehübertragung. Ich glaube, das waren die Paralympics in Peking. So hast du es geschrieben, 2008. Und da schreibst du keine Krüppel auf Rädern auf dem Basketballfeld, sondern eben durchtrainierte Athleten. Das waren keine Behinderte, das waren richtig Basketballer. Und erstaunlicherweise ist dann dein Traum, der mit 1,78 und Gehbehinderung nicht geklappt hat, hat dann ja als Basketballprofi im Rollstuhl ja geklappt. Da gab es einen Profivertrag und erste Bundesliga.
Ja, welche Ironie, oder? Du kommst in den Rollstuhl, denkst, alles ist vorbei und dann unterschreibst du 3 Jahre später einen Profivertrag im Sport. Also du verdienst mit Sport dein Geld, wenn du jemanden neu kennenlernst und er sagt, ja, was machst du denn beruflich? Weil du machst überhaupt irgendwas? Ich bin Profisportler, genau.
Also ja, ja, klar.
Gesicht ist unbezahlbar von demjenigen.
Mhm. Würdest du sagen, Sport war dann dein Licht am Ende des Tunnels?
Absolut, also das war mein Instrument und das lege ich halt dann auch den Leuten nahe, die halt in eine schwierige Situation kommen. Das muss ja nicht unbedingt jetzt ein Rollstuhl sein. Ich meine, wer von uns kann jetzt sagen, dass er noch nie eine schwierige Phase hat in seinem Leben oder ein Problem? Und ich glaube, wichtig ist erstmal, dass man das annimmt, dass man erstmal sagt, okay, das ist jetzt ganz normal, dass es mir schlecht geht. Und dann überspringt man nämlich eine sehr, sehr schwierige Phase. Und wenn man dann irgendwann ein Instrument hat, was einem da raushelfen kann, also es kann ein guter Freund sein, es kann die Musik sein, es kann ein Psychologe sein, ein Sport in meinem Fall. Und das ist tatsächlich ein Weg, um da wieder rauszukommen, weil sich das nämlich genau viele Leute fragen. Und das war mir halt sehr wichtig, auch im Buch irgendwie klar zu machen, dass man eben nicht nur diese Phrasen raushaut, also sowas wie niemals aufgeben, immer an sich glauben, das kann doch keiner mehr hören. Außerdem weiß keiner, was gemeint ist. Sondern man muss halt wirklich den Leuten auch was in die Hand geben, was, wie es halt funktionieren könnte.
Das ist dir auf jeden Fall gelungen. Heute rollst du auf die Bühne und machst Witze über Fußgängerzone, ob du da überhaupt rein darfst und ob du dir auch einen Coffee to go holen darfst. Wir reden gleich weiter mit dir, lieber Tanchaka. Und ja, Rollt bei mir ist das Buch, was ich jetzt einmal hier ans Herz lege. Inspiration und Motivation ist mit drin im Preis, oder?
Auf jeden Fall
Bühnenschälern. Tanchala sitzt im Rollstuhl, er ist 39 Jahre alt, aber das ist nicht das alleinige Merkmal, es ist eines von vielen. Er ist als Comedian sehr erfolgreich und wenn man lacht, ist es glaube ich egal, ob man auf jemanden guckt, der lange Haare hat oder einen Akzent, weil er aus Berlin kommt, eine harte Kindheit hatte oder eben als Deutsch-Türke Gags macht über Migrationshintergrund, über Behinderung, über Rollstuhlfahrer. Du bist sehr, sehr erfolgreich unterwegs und heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Ich sage einfach nochmal guten Morgen.
Guten Morgen, Bärbel.
Geht's dir gut?
Sehr gut. Jetzt, wo ich mit dir rede und du mich ja heute Morgen aufgeweckt hast. Das war alles super. Toller Tag.
Ja, genau. Du bist auf Tour bald mit deinem Programm. Gibt es eine besondere Vorbereitung, die du dafür treffen musst? Viel reden, trainieren, irgendetwas?
Ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr du dich darauf vorbereitest, umso beschissener wird es. Du darfst nicht machen. Du hast so viele Fehler, wenn du dich versuchst. Und witzig ist auch, wenn ich versuche, meine Geschichten durchzugehen vorher, dann bleibe ich immer hängen und denke, was habe ich denn da nochmal dann erzählt? Was kommt denn da nochmal? Und ich kann mich an nichts erinnern. Dann kommst du auf die Bühne und dann läuft's einfach. Dann weißt du genau, okay, jetzt und das und das und das und das ist einfach, das ist komisch. Das ist, glaube ich, auch eine gewisse, so ein Zusammenspiel. Mir fehlen die Zuschauer. Wenn ich es alleine mache, ist mir das zu banal.
Also ohne Publikum geht's nicht. Hast du denn so eine Art Testpublikum, wenn du neue Texte schreibst?
Ich habe es am Anfang mal vor Freunden und Familie gemacht. Das war einer der größten Fehler, die es gibt, weil das sind ja die schlimmsten Kritiker. Oh Gott, ich habe, nee, das ist nicht lustig. Das ist kacke. Mach das anders. Nö, ach, das würde ich jetzt nicht sagen. Und der andere sagt dann, ja,
du
ich fand's super.
Du brauchst neue Freunde.
Dann. Ja, ich brauche neue Freunde. Das ist ganz klar. Und viele haben mir gesagt, mach das mal so vor so einem kleinen Buch. Mittlerweile gehe ich ganz gerne mal in so Open Mics, wo es wirklich so in so Spielunken, ne, wo dann wirklich so 20 Leute sitzen, 10 davon hoch besoffen und der Rest auch Knülle. Und das ist super. Da merkt man dann, das funktioniert und
also
das funktioniert.
Also ich stelle fest, du verlässt dich eher auf den Alkoholpegel von Unbekannten als auf die eigene Family.
Absolut. Es ist, dann ist auch alles lustig. Ne? Also wenn man das Gute, ich gehe ja extra dahin, wo viel getrunken wird, weil man muss ja nur sagen, hi, ich bin Tan und dann wird schon gelacht und man denkt sich so, ja, funktioniert.
Ja, weil die alle an ihren PIN-Code denken.
Selbstverständlich.
So.
Ja, die Tannennummer.
Lieber Tan, wenn du auf die Bühne gehst, musst du dann eigentlich bestimmte Vorbereitungen treffen, was jemand anders nicht treffen muss? Weil ich kann mir vorstellen, wenn du mit dem Rolli unterwegs bist, mittlerweile hast du da so viel Erfahrung. Dein Blick auf unser Großstadt- oder auch Kleinstadtleben, ist das eigentlich rolligerecht?
Nein. Also die Bühnen,
habe ich jetzt nicht erwartet,
ja. Nee, gar nicht, tatsächlich nicht. Also die Bühnen sind überhaupt nicht rollstuhlgerecht, weil es sind natürlich viele Theaterhäuser alt, es ist Altbau viel und da hat damals natürlich nicht mehr ansatzweise einer dran gedacht, dass man Rollstuhlfahrer auf die Bühne geht. Also das ist im Publikum, das geht ja noch, ne? Da sitzen dann vielleicht eins. Was hat man im Nachhinein dann mal so nachgebaut, damit da auch Rollstuhlfahrer sich da als Zuschauer hinsetzen können. Aber als Künstler.
Was waren die schlimmsten Bedingungen, die du jemals vorgefunden hast?
Die schlimmste Bedingung war eine 3 Meter hohe Bühne ohne Treppe, wo man auch als Fußgänger eine Kletterausrüstung gebraucht hätte. Da haben die
also selbst mit einem engen Rock oder mit einem Jumpsuit und mit High Heels, jetzt um mal an Frauen zu denken, wäre das ja auch irgendwie nicht möglich gewesen.
Ja, für Zuschauer wäre das grandios gewesen, das stimmt. ich habe tatsächlich mal, das ist kein Scherz, ich hatte eine Bühne, die war, also es war diese 3,50 Meter hohe Bühne, ich wurde mit einem Flaschenzug hochgefahren.
Oh mein Gott.
Also schade, dass die Zuschauer da noch nicht waren, das hätte die ganze Show gerettet.
Hat sich das ansonsten im Straßenbild geändert? Also man sieht viele Bahnstationen, die ja mittlerweile etwas höher gelegt werden. Aber man weiß das ja selbst, wenn man mit dem Kinderwagen unterwegs ist in irgendwelchen deutschen Bahnhöfen oder U-Bahnhöfen. Man sucht die Aufzüge und die sind doch meistens immer in der allerletzten Ecke, oder?
Ja, man muss erstmal da hinkommen, das stimmt richtig. Also wir sind auf einem guten Weg, muss ich sagen, gerade was jetzt neu gemacht wird, diese neuen Bauauflagen, Vorschriften, die sind sehr, sehr gut. Ich merke auch, dass so ein Schwung durchgeht, was Barrierefreiheit angeht, und ich finde super, was du gerade gesagt hast, weil wenn man sich mal klar macht, dass wir alle mal irgendwann Kleinkinder waren und auch mal irgendwann später mal alt werden, also wir sind ja eigentlich nur zeitweise nicht behindert, nämlich in dieser mittleren Phase, wo wir nicht auf Hilfe angewiesen sind, dann betrifft dieses Thema ja eigentlich uns alle, weil Mütter mit ihren Kinderwagen, wie du es gesagt hast, müssen da hoch, und wenn wir später unseren Rollator vor uns schieben, dann brauchen wir auch wieder Barrierefreiheit. Und das müsste man eigentlich mal ein bisschen mehr zugrunde legen.
Du beschreibst in deinem Buch diesen Moment, als du das erste Mal deine gewohnte Umgebung abgefahren bist im Rollstuhl, plötzlich als Parcours mit Hindernissen. Also all das, was dir vorher nicht aufgefallen ist, so Poller, die zu eng standen, irgendwelche Bordsteinkanten, das war ja plötzlich ein Riesenproblem. Du nimmst Anlauf, aber deine vorderen Räder stecken dann fest am Bordstein, obwohl der gar nicht so hoch war.
Ich habe quasi jeden Tag Ninja Warrior Germany da draußen, genau.
Müssen wir da noch besser werden?
Ich denke schon. Also wenn man sich andere Länder anguckt, wie Amerika, wie Kanada und England, die unfassbar rollstuhlfahrerfreundlich, barrierefrei sind, da müssen wir noch mehr erinnern. Es ist halt natürlich auch nicht einfach, weil es auch sehr viel mit Albrecht, je mehr man in den Süden geht, auch mit Pflastersteinen und sowas, ne, das wird dann immer barocker und es ist zwar alles schön anzugucken.
Sagen die Touris, oh, super tolle Altstadt, und für dich Albtraum.
Also für mich ist es ein Albtraum, genau. Das ist dann ganz, ganz schlimm. Ich verstehe das, dass man nicht deswegen alles auf einmal abreißen kann, aber es gibt immer Alternativen und manchmal denkt man sich auch, naja, also diese Stufe hier jetzt, hallo, wofür? Also es ist unnötig, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, wäre ich kein Rollstuhlfahrer, würde ich mir natürlich nicht mal ansatzweise darüber Gedanken machen. Also müssen auch wahrscheinlich die Verantwortlichen darauf ein bisschen angestupst werden.
Was ist denn, wenn dir ungefragt Hilfe angeboten wird, wenn plötzlich jemand hinten die Rollstuhlgriffe greift und sagt, ah komm, ich helfe ihm mal eben. Magst du das?
Das finde ich furchtbar. Also wenn es einer einfach so macht, ohne zu fragen, finde ich das ganz schlimm. Aber wenn einer fragt, generell finde ich es total klasse. Ich werde übrigens immer weniger gefragt und ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass die Leute auch merken, ja, der kommt ganz gut damit klar. Und was mir wichtig ist, das würde ich auch gerne auch vielen Leuten ans Herz legen, ich höre das immer wieder, ja, ich habe mal einem Rollstuhlfahrer die Hilfe angeboten, das hat er ganz vehement abgelehnt, seitdem frage ich nicht mehr. Das darf man nicht machen. Ich glaube, der Nächste, der die Hilfe dann braucht,
ja, ehrlich, das ist doch so wie, ich habe mich einmal verliebt und es ist nicht gut gelaufen, jetzt will ich mich nie wieder verlieben,
genau.
Ehrlich gesagt, oder?
Genau so wäre es. Das wäre ja schade für jemanden, der dann die Hilfe dann wirklich gerne auch annimmt. Also immer wieder ruhig fragen, und es gibt halt auch Blödmänner und sagen wir es mal so, es ist auch Arschlöcher, die im Rollstuhl sitzen und die sind dann auch mal unhöflich, aber dafür können die anderen ja nichts.
Sie merken schon, liebe HR3-Hörer, wir sind mittendrin im Thema Inklusion. Gleich weiter, Tanschala. Ich muss doch mal immer wieder sagen, Tan, es ist überraschend, dass man eben auch über Rollstühle dann doch lachen kann. Aber ist es Hauptteil deines Programms?
Also ich habe schnell festgestellt, man muss es halt darüber reden, man muss es thematisieren, weil das größte Problem für einen Comedian, der anfängt, ist, worüber rede ich überhaupt? Und das, was nehmen die Leute ab, was ist authentisch? Und
hattest du mal ein anderes Thema?
Ja, also es wird natürlich viel im Fernsehen und auf YouTube und im Internet immer die Szenen gezeigt, wo ich sehr viel über den Rollstuhl rede. Das zeigt ja auch, wie die Medien anscheinend ticken, weil sie sagen, naja, klar muss er sich da irgendwo im weitesten Sinne erklären. Aber in meinem Programm ist es so, dass ich da schon wegkomme von, gerade im Verlauf des 90-minütigen Programms, dass am Ende sogar ich dann so ein kleines Plädoyer halte und sage, habt ihr eigentlich was gemerkt? Ich habe die letzte halbe Stunde keinen Behindertenwitz gemacht. So, und dann haben wir trotzdem aber alle hier gelacht, und da kann man mal sehen, wir können auch so Spaß miteinander haben. Und das zweite Programm, was ich ja zum Beispiel schreibe, ist ganz bewusst fast schon rollstuhlfrei, und das Thema Behinderung ist quasi komplett raus. Es ist schon gut und wichtig, auch es immer mal wieder aufleben zu lassen, es auch als Werkzeug zu benutzen, weil ich will es auch nicht künstlich wegdiskutieren. Es gehört ja nun mal zu mir und das ist auch Teil meiner Persönlichkeit.
Aber du würdest jetzt nicht das zweite Programm genauso intensiv mit diesem Thema bestücken, wie du das jetzt vielleicht beim ersten noch gemacht hast.
Genau, das ist jetzt durch. Also das ist, glaube ich, jetzt kommt ja auch so, trennt sich die Spreu vom Weizen, und ich werde auch nie vergessen, das war der größte Ansporn. Dieter Nuhr hat mal zu mir gesagt, nachdem ich bei ihm auftreten durfte, dann weißt du was, ich würde das so gerne mal sehen, dass du irgendwann auf die Bühne kommst, kein Wort darüber verlierst, über dieses Thema Behinderung, Rollstuhl, und wieder runtergehst.
Das wäre doch dann Inklusion.
Ja, das ist es ja. Ich bin ja kein Rollstuhl-Comedian. Ich bin ja ein Comedian, der halt zufällig im Rollstuhl sitzt. Und natürlich
wie heißt der nochmal aus Münster, der eigentlich auch die ganze Zeit im Stuhl sitzt? Der mit der Mütze.
Thorsten Sträter.
Ja, genau.
Ja, genau. Mhm.
Ja, der ist auch ja auch so ein Sesselsitzer.
Typ. Ja, genau, der sitzt ja eigentlich fast mehr als ich, ne? Und das ist genau, und das ist ja auch ein grandioser Mensch. Und das ist, wird überhaupt nicht thematisiert, dass der halt viel sitzt, oder das ist halt auch nicht schlimm. Aber natürlich ist das ein sehr auffälliges Merkmal, der Rollstuhl. Das ist gar kein Thema. Und es macht auch keinen Sinn, so zu tun, als wenn es nicht so wäre. Möchte ich auch gar nicht. Aber ich finde es natürlich schön, dass die Leute irgendwann. Ich meine, du kennst das doch bestimmt auch, wenn du jetzt einen Comedian siehst, der irgendwie dick ist und auf die Bühne geht und 90 Minuten lang nur darüber reden würde, dass er dick ist. Oder ein Italiener oder ein Türke, der nur darüber redet, wie es ist, italienisch und türkisch zu sein. Das nervt doch auch irgendwann. Hat man auch keinen Bock mehr. Also da sagt man auch irgendwann, oh, jetzt ist aber auch mal gut, jetzt red doch mal über andere Sachen. Und dann weißt du ja auch, okay, der ist gut.
Ja, dann weißt du eigentlich auch, ob sich dann eben jemand auch länger dann halten wird in dieser Szene. Und trotzdem will ich nochmal sagen, du hast es vorhin angesprochen, es kam ein Fan auf dich zu, der gesagt hat, super, dass du dieses Programm machst, weil ich habe einen 12-jährigen Bruder, der sitzt auch im Rollstuhl, der ist in der großen Schule, ist der einzige Schüler im Rollstuhl und der wird gemobbt. Also es ist eben noch nicht Realität, damit so ganz entspannt umzugehen und eigentlich ist gar nicht mehr zu sehen, sondern den Menschen in dem Rollstuhl einfach wahrzunehmen und nicht nur diesen Rollstuhl. Und das muss man auch vielleicht nochmal ansprechen. Du bist behindert, das wird ja so leichtfertig immer über den Schulhof als Schimpfwort auch geworfen. Was antworten wir denn denen?
Ja, das ist, habe ich früher auch gemacht. Ne? Also es war halt so in und das macht man ja immer noch und irgendwie denkt man natürlich nicht drüber nach, wenn man nicht selbst in irgendeiner Form damit was zu tun hat. Und ja, man sollte ein bisschen vorsichtiger sein und auch sich klar machen, dass es vielleicht andere Leute verletzt, weil es ja nichts anderes als ein Synonym für, also es ist ja ein negatives Synonym eigentlich. Ich glaube, dass je mehr man sich Gedanken darüber macht, umso schneller verliert man vielleicht auch die Lust, so ein Wort zu benutzen, weil man halt einfach weiß, da gibt es auch Menschen, die sind halt nun mal behindert und für den meine ich damit aber eigentlich gar nicht, wenn ich das jetzt zu dir sage.
Du hast so eine ganz witzige Szene geschrieben in deinem Buch, wenn du mit deinem Prolo-Karre so ein bisschen, hast du es beschrieben, auf dem Behindertenparkplatz fährst, ja. Wie dann die Leute reagieren.
Das ist natürlich klar, dass wenn man mit einem Rollstuhlfahrer untypischem Auto, ich habe ein relativ sportliches Coupé jetzt vorm Super, meine ich als
doppelter
Typ,
Auspuff?
Ja, natürlich laut, Musik, hast du nicht gesehen. Also deutscher Hip-Hop, ich muss mich auch ein bisschen integrieren. Und dann fährst du da auf dem Behindertenparkplatz und dann lernst du erstmal natürlich viele Leute kennen. Also ich sehe das in meinem Rückspiegel, ne? Die gehen dann an mir vorbei und machen so die, für mich die Proto Typbewegung des Deutschen. Die gehen nämlich mit verschränkten Armen an mir vorbei und schütteln so mit dem Kopf so
schmallippig.
Genau. Und dann wissen die halt noch nicht, dass ich im Rollstuhl sitze, weil ich da eben erst noch im Auto sitze und was weiß ich. Man guckt noch auf den Einkaufszettel, schreibt noch eine WhatsApp. Und dann sehe ich die Leute ja aber natürlich meistens im Supermarkt wieder. Und das ist für mich immer so eine der befriedigendsten Alltagssituationen, die ich habe, weil dann sehen die mich im Rollstuhl, sind natürlich vom schlechten Gewissen geplagt und genau in diesem Moment fahre ich quasi an diesen Leuten vorbei im Rolli und mache dann die gegenteilige Kopfbewegung und nicke und mache Und dann ist es sehr, ich sag mal, aufschlussreich, auch für die Leute. Also wenn ich aus deren Sicht sehe, glaube ich, ist das eine schöne Aufklärung der Situation. Ja.
Ist aber nicht der einzige Grund, warum du in den Supermarkt fährst, oder um diese Genugtuung zu erleben.
Ich habe mich schon erwischt, dass ich 2-3 Mal bewusst dort geparkt habe, nur um das quasi mal nochmal zu machen, weil es mich einfach sehr
und wenn du
macht.
Das Toastbrot oben in der obersten Regalreihe haben willst, musst du eigentlich auch immer jemanden fragen.
Eigentlich schon. Zum Glück stehen die günstigen Artikel ja immer unten. Deswegen kaufen wir Rollstuhlfahrer auch relativ günstig ein. Wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss, wird man das gesparte Geld auch schnell wieder los bei diesen Kinderfallen an der Kasse. Also
ja,
es hat
stimmt.
Vor- und Nachteile.
Die sind dann ja bei dir auch auf Augenhöhe, ne? Wenn du ans Rollband fährst.
Ja, und auch ich mag Eis und Kinderschokolade und hast du nicht gesehen. Also wir sind da nicht vorgewahrt.
Und
also,
Tiefkühltruhe, jetzt mal ehrlich, weil da muss man sich ja schon, wenn man jetzt die Spinatpizza oder Mozzarella haben will, ich weiß nicht, worauf du stehst, dann besonders tief auch eintauchen. Wie geht das?
Ich habe so ein bisschen den Vorteil, dass ich natürlich sehr lange Arme habe. Es sieht dann aber immer so auch ein bisschen aus, als wenn man im Trüben fischt. Also ich finde das mal total dämlich.
Stimmt,
das ist total
so
blöd.
Abtauchen.
Das ist ein bisschen wie der hier beim Jahrmarkt, dieser Arm, der dann so runterfährt und dann so zufällig. Guck mal, aber heute, ich kann gar nicht vorher sagen, ich möchte eine Salami-Pizza haben. Ich greife rein, gucke hoch und sage, Thunfisch? Na okay, können wir machen. Und dann nehme ich das mit.
Dann, Schala, ich freue mich, dass du unser Gast des Tages bist und mein Zwerchfell freut sich auch. Bülent Ceylan, den du ganz lieb von mir grüßen musst, der hat auf den Titel deines Buches geschrieben, dieses Buch ist eine Inspiration und eine Motivation. Man möchte danach Bäume ausreißen und die Welt erobern. Respekt.
Ja, das ist
schönes Kompliment von ihm, oder?
Riesenkompliment. Er ist auch ein feiner Kerl. Ich habe ihn jetzt kennenlernen dürfen, auch persönlich, auch hinter der Bühne und unglaublich netter, sympathischer Mensch und trotz diesen Riesenerfolges, für mich ist er einer der besten Comedians, ein sehr, sehr bodenständiger Mensch.
Also hast du sein Publikum eher kennengelernt, bevor du ihn dann als Mensch kennengelernt hast, weil ihr seid beide mal in Berlin gewesen, seid nebeneinander aufgetreten, er vor wie vielen Leuten?
Oh, das war der Wahnsinn. Also wir haben im Tempodrom war das in Berlin und da gibt es ja eine große und eine kleine Bühne. Und
das
eben,
ist krass groß, die große Bühne.
Ja, genau. Und also er hatte, glaube ich, 2500 Leute irgendwie und ich hatte, in der Anfangsphase ist dann 150 Zuschauer, was also gut ist für einen Newcomer.
Und was schlägt er dir dann vor?
Dann sagt er zu mir im Backstage, weißt du was dann, wir tauschen jetzt mal für die ersten 10 Minuten die Bühne, du trittst bei mir auf und ich bei dir. Und ich habe witzigerweise gar nicht so sehr dran gedacht, wie ich mich jetzt fühlen würde vor den 2500, sondern ich habe mir gedacht, was denken eigentlich meine 150 Mannequin, wenn der größte Comedian hier überhaupt jetzt plötzlich vor dir, weil die wussten gar nicht, dass er da ist.
Du bist so lieb, echt? Und dann musst du aber raus vor 2500 Leute. Wie das war das?
Ja, das war Wahnsinn. Das war, also ich muss dazu sagen, ich habe ganz kurz dann im Nachhinein mitbekommen, wie es war, als er bei mir erstmal aufgetreten ist und er wusste genau, wie er die Leute kriegt. Er kam dann und die Leute haben natürlich gedacht, was ist denn jetzt, was will denn Jelan? Und er hat gesagt, Freunde, macht euch keine Sorgen, ich bin's Tan, ich kann wieder laufen. Super geil, das war natürlich genau der Humor und dann hat er die schon mal gehabt. Und ich hatte natürlich ganz andere Probleme drüben in der großen Arena von den 2500, weil ich habe so eine Zwangsjacke gekriegt, weil das ist ja so sein Programm, der Kronk, der kommt ja so auf die Bühne, wird ja in so einer Sackkarre reingeschoben. Sackkarre brauchte ich nicht, hatte ja meine eigene dabei. Und dann wurde ich so reingeschoben, dann musste ich die Jacke ausziehen, dann Pyrotechnik kannte ich alles nicht, ne? Rock'n'Roll und ich rufe da in die Menge, Rock'n'Roll, Berlin, seid ihr gut drauf? Und dann hat mir der Security erzählt im Nachhinein, der war ganz hinten und hat gesagt, da waren so ein paar Mädels, die haben die Hände vor den Mund gelegt, als sie mich gesehen haben, gesagt, oh nein. Und ich dachte natürlich, der meint, oh nein, warum sitzt denn jetzt der Bülent im Rollstuhl? Aber das haben die gar nicht gesagt, die haben gesagt, oh nein, der Bülent hat sich die Haare geschnitten. Unglaublich.
Okay. Was ist der Satz, den kein Rollstuhlfahrer mehr hören möchte?
Der Satz, den kein Rollstuhlfahrer mehr hören möchte, Entschuldigung, da drüben auf der anderen Straßenseite ist auch ein Rollstuhlfahrer. Kennen Sie sich?
Oh nein.
Mega, ja.
Oh Mann, das ist so, man sagt, ja, ich kenne auch eine Jüdin, kennt ihr euch?
Genau. Super Antwort übrigens für jeden Rollstuhlfahrer, wenn er mal darauf antworten möchte. Einfach sagen, wissen Sie was, die dämliche Frage hat mir gestern auch schon mal einer gestellt. War das Ihr Bruder? Ja, so, das kann man machen.
Du bist mal im Interview gefragt worden, was würdest du antworten, wenn ein Arzt dir anbietet, dich wieder gehen lassen zu können?
Was hast du gesagt? Ich habe tatsächlich gesagt, dass ich eher dazu tendiere, das abzulehnen. Dass ich nicht tauschen würde, wenn ich natürlich...
Du siehst jetzt nicht, dass mir gerade die Kinnlade runterfällt, weil jeder würde natürlich denken, Laufen hat vielleicht doch Vorteile.
Mit Sicherheit.
Du antwortest nein, Rollstuhlfahren hat Vorteile. Welche?
Aufgrund der Erfahrung einfach. Also wenn ich mir jetzt überlege, rein jetzt mal fiktiv gesprochen, ich würde das alles eintauschen, die ganzen Erfahrungen. Also alles, worüber wir geredet haben, Comedy, Basketball, Modeln, was mir alles passiert ist, die Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Ich meine, wir beide würden jetzt auch nicht miteinander reden. All diese wundervollen Leute, die ich kennenlernen darf,
doch,
von denen ich sprechen
Humor
darf.
Doch, der Humor hätte uns verbunden und als Comedian wärst du bestimmt auch hier gelandet.
Aber ich wäre nie Comedian geworden, glaube ich. Das ist der Aspekt. Und wenn ich mir dann überlege, dass das alles weggefallen wäre und was hätte ich jetzt dafür gekriegt? Okay, ich könnte jetzt die Treppen selber hochgehen.
Du wärst
und
der coolste Werbekaufmann deutschlandweit.
Genau.
Wir haben das jetzt 2-3 Mal erwähnt mit dem Modeln. Wir sind fast am Ende der Sendung. Kannst du es noch ganz schnell erzählen? Berlin Fashion Week ist irgendwie ein großes Ereignis. Du bist angefragt worden, ob du modeln kannst und hast irgendwie gedacht, ja, 5 Rolli-Fahrer da in so einer Nebenhalle, nee, das mache ich nicht mit. Dann warst du aber das erste Model mit Rollstuhl auf einem Laufsteg. Wie ist das auf dem Laufsteg?
Das ist spannend. Das ist Hindernisparcours vom Feinsten, weil so ein Catwalk, heißt ja auch schon Walk, das ist nicht für Rollstuhlfahrer geeignet, das ist kein Catdrive, ist viel zu schmal. Und ist eine Aktion gewesen, da an diesen Models vorbeizufahren. Zum Glück sind die alle so schlank und so schmal. Und da musste man im Training vorher, im Lauftraining, musste man quasi üben, wie ich an denen vorbeifahre, so rechts dran vorbei. Zum Glück haben die so einen extremen Hüftschwung. Also wenn die nach links geschwungen sind, musste ich rechts dran vorbei, weil fahr die mal an auf dem Steg. Dann fliegt die natürlich auch gleich erstmal in die dritte Reihe, weil die wiegen ja nichts. Ne?
Und du kennst das natürlich vom Dribbling, vom Basketball. Von daher warst du dann natürlich irgendwie schon ganz gut vorbereitet.
Auf einem Rad dran vorbei sozusagen, genau. Es war sehr spannend, ja.
Es war sowieso sehr spannend heute mit dir, lieber Tan. Und wer Lust hat, unser Gespräch nochmal nachzuhören, der kann das im Podcast oder kann auf deine Homepage gehen und sehen, wann du wo in welcher Stadt dann bist. Ne? Weil du bist nämlich mit dem Programm, das so heißt wie dein erstes Buch, Rollt bei mir auf Tour. Und dafür, nicht nur dafür, sondern auch für alles andere wünsche ich dir ganz viel Glück.
Vielen Dank.
Und ganz zum Schluss, finde ich, müssen wir irgendwie nochmal eine Liebeserklärung an deine Eltern raushauen, oder?
Ja, soll ich das machen? Sehr gerne.
Ja,
sehr gerne.
Ich fange bestimmt gleich an zu weinen, weil ich auch Mama bin.
Okay. Ja, Mama und Papa, wenn ihr zuhört, und das tut ihr, das weiß ich, weil ihr verfolgt alles, was ich mache, Ich möchte euch an dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen für alles, was ihr bis jetzt für mich getan habt und für vor allem dafür, dass ihr mich niemals spüren lassen habt, dass ich halt ein bisschen anders bin. Und danke, dass ich der Mensch sein darf, der ich heute bin, mit all meinen ja, positiven, aber auch negativen Attributen. Und ja, vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß, dass ihr für mich lebt und vielleicht kann ich das an dieser Stelle auch nochmal kurz sagen. Meine Eltern sind unheimlich fit für ihr Alter. Die sind 70 und 80 Jahre, sehen aber aus wie 60. Und als ich sie mal gefragt habe, warum die so diszipliniert sind, dann haben die mal zu mir gesagt, naja, wir müssen uns gesund ernähren, weil wir ja lange leben müssen, um für dich da zu sein. Und das fand ich großartig.
Oh, wie lieb. Du bist ja Einzelkind, haben wir am Anfang der Sendung gesagt. Frag mal, ob du vielleicht eine Schwester brauchst und dann könnten die vielleicht auch adoptieren. Ich wünsche dir einen ganz fantastischen Sonntag, lieber Tan, und alles Gute.
Dankeschön, Bärbe. Vielen Dank.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.